Eine gute Mutter sein, einfach oder unmöglich? Das ist die Frage, mit der wir uns in der nächsten Stunde beschäftigen, in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Wie immer mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski. Ich bin Sabine Böhler, grüß Gott, liebe Zuhörer, und hallo und grüß Gott, Herr Dr. Derbolowski.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Das Muttersein ist ein absolut abwechslungsreicher Beruf, der hohe Anforderungen stellt. Sie ist freiberuflich tätig und somit ihr eigener Chef. Mütter sind ständig gefordert, Situationen schnell und präzise zu erfassen. Sensibilität, Einfühlungsvermögen, Empathie, das sind bevorzugte Eigenschaften von Müttern, die dabei helfen, intuitiv das Richtige im richtigen Moment zu erkennen und zu tun. Mütter führen ihre Kinder ins ideale Leben, ins reale Leben, ohne sie zu überfordern. Sie sind Säuglings- und Kinderpflegerinnen, Haushaltsmanagerinnen, Köchinnen, Erzieher, Lehrer, Eventmanager, Wasch- und Putzfrauen und das darf nicht fehlen, auch Ehefrau und Partnerin. Ja, liebe Mütter, von Ihnen wird viel gefordert. Jeden Tag, rund um die Uhr, 24 Stunden und 364 Tage im Jahr. Kaum eine Auszeit oder Urlaub, geschweige denn Überstundenabbau. Das gilt natürlich auch für die Väter genauso, die nach der Arbeit noch ganz für die Familie da sind. Doch liebe Mütter und liebe Väter, wer gibt Ihnen nun Rückmeldung, ob Sie Ihren Job gut machen oder sogar sehr gut? Woran misst es sich, eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein? Was macht eine gute Elternschaft aus? Das sind Fragen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, beschäftigen, denn es war auch Ihr Wunsch, dass wir darüber sprechen. Eine gute Mutter, einfach unmöglich. Und wenn Sie diese Fragen von Zeit zu Zeit beschäftigen, dann sind Sie genau richtig hier in der Alltagswerkstatt jetzt mit Dr. Derbolowski, der neben seiner jahrzehntelangen Erfahrung als Psychotherapeut und Berater und Ausbilder auch ein erprobter Vater und auch Großvater ist. Herr Dr. Derbolowski, am Sonntag ist Muttertag und es ist doch immer wieder rührend, wie sich Kinder und auch die Väter ins Zeug legen, um der Mutter eine Freude zu machen, weil sie einfach eine tolle Mutti und Männer würden sagen, weil ich einfach eine tolle Ehefrau habe.
Radiomoderatorinnen auch, nicht? Sie haben ja schon eine Lobeshymne auf die Mutter zum Muttertag gehalten. Und dass die anderen das tun, das wärmt ja dann das Herz. Es ist eigentlich nur, wenn man bedenkt, dass das Jahr 365 Tage hat und wie Sie gesagt haben, 364 Tage ist das alles die Belastung. Und ein Tag mal, da wird man mal gewürdigt, da kriegt man mal das Frühstück ans Bett sozusagen. Und wie Sie ja das alles als Lob gesagt haben, das ist eben so eine Sache. Das dürfte etwas öfter sein, nicht wahr? Aber es ist ja im Prinzip auch so mit unserem Geburtstag. Wir feiern ihn einmal im Jahr, aber in Wirklichkeit, es heißt es Geburtstag oder Muttertag. Das heißt, eigentlich ist jeder Tag unser Geburtstag. Und wenn wir das so fröhlich angehen, wie wir unseren Geburtstag und den Muttertag angehen, als Mutter oder als Mutter, dann kann eigentlich gar nicht so viel schiefgehen, nicht wahr?
Eigentlich schon, aber dennoch bewegt es ja Mütter und auch Väter immer wieder, ob sie eine gute Mutter oder nun ein guter Vater sind.
Da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, Sie haben mich ja angesprochen persönlich, dass ich auch Kinder habe und dass ich auch ein Enkelkind habe. Und natürlich bewegt mich immer wieder die Frage, habe ich genug Zeit, bin ich ein guter Vater, wie ist das, müsste ich mehr oder... Auch anders gesagt, ich denke mir vielleicht, ich müsste mehr und dann frage ich meine Kinder und dann sagen die, nee, bloß nicht mehr, ne? Du bist schon oft genug, mischst du dich ein oder so, lieber weniger. Also das sind so schon die Dinge und die Fragen, vor denen man steht. Und wenn Sie so fragen, kann man gleich zu Anfang schon das Beruhigende aussagen, richtig machen, ganz richtig machen, schafft, glaube ich, keiner.
Ups.
Hm. Aber es ist doch beruhigend, wenn man weiß, das ist eine Idealvorstellung, der man nacheifert, aber man kann eben auch sich auch beruhigt sagen, ganz schaffen kann ich das nicht. Ich bin ein Mensch, ich bin mit Fehlern behaftet ich werde es nicht ganz richtig machen. Und wenn man nun die Situation von Eltern und Kindern betrachtet, dann kann man, und das werden wir vielleicht im Verlauf der Sendung ja noch besprechen, dann kann man eigentlich es nicht wirklich richtig machen, sondern es handelt sich bei dem Geschehen um ein Kompromissgeschehen. Und jeder Mensch weiß, wenn er in irgendeiner Weise in seinem Leben einen Kompromiss schließt, dann hat er auch bittere Seiten für beide Seiten und er hat beide vorteilhafte Sachen für beide Seiten. Das heißt also, da ist auch immer wieder was dabei, was einem nicht passt und so weiter, nicht? Und das ist ja auch das, was man in den Gesprächen zwischen Eltern und Kindern, auch in höherem Lebensalter, hört, dass dann später die Eltern eher sagen, ach, ich hätte so viel anders machen wollen und sollen und es tut mir leid. Und die Kinder sagen, wieso, es war doch gut, aus mir ist doch was geworden. Oder und so weiter, nicht? Das sind verschiedene Sichtweisen.
Das macht mich auch gleich auf ein Wortspiel aufmerksam. Wir haben ja unsere Sendung überschrieben, eine gute Mutter, einfach oder unmöglich. Natürlich auch ein guter Vater sein, einfach oder unmöglich. Und wir haben ja nicht geschrieben, eine richtige und ein richtiger Vater zu sein. Könnte man also sagen, es geht auch nicht unbedingt, wenn wir es reflektieren, ob wir jetzt richtig waren, sondern es so gut ums Gut machen, dass da Unterschiede drin sind?
Das Problem mit dem Richtig ist ja eine absolute Bewertung. Und die absolute Bewertung können wir in diesem Leben ja gar nicht treffen. Da wir das absolute Wissen nicht haben, also nicht Gott sind, bleibt eine Restunsicherheit. Und jeder Mensch weiß, dass das, was er heute für richtig hält, er morgen vielleicht für falsch hält und am nächsten Tag wieder. Das heißt, die Bewertung, ist das richtig oder nicht richtig, die ist letztlich nur von der absoluten Warte zu beurteilen. Wir selber können das gar nicht. Wir können nur sagen, wir tun das, was wir für richtig halten. Und das, was wir für richtig halten, dazu sagen wir dann auch, das ist gut so.
Also geht's auch, wenn wir uns heute darüber unterhalten, eine gute Mutter zu sein, einfach oder unmöglich, um die Vorstellungen, die ich habe, von der Eltern-, von der Mutter- und Vaterrolle, oder?
Ja, natürlich. Das ist ja klar. Ich meine, ich kann ja in Wirklichkeit überhaupt nicht handeln, wenn ich nicht eine Vorstellung habe von dem, was ich tun will. Man nennt das auch vorwegnehmende Fantasie. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, und das wissen wir ja schon, das kleine Mädchen von 3 Jahren oder 4, wenn dann so die Familienspiele sind mit den Puppen, da wird ja schon geübt und da werden Vorstellungen trainiert, wie man das denn als gute Mutter mal macht. Ja, das heißt, die Vorstellung, die haben wir alle innewohnt. Und es ist so nett, wenn man dann Menschen hört, die dann sagen, ja, ich habe mir fest vorgenommen, so wie meine Mutter, in den und den und den Punkten mache ich das nie. Das ist ja ganz fürchterlich. In den und den Punkten ist es ja gut. Meist sind das dann die fürchterlichen Punkte, solche Punkte, die uns nach Kinder nach unserer Meinung über Gebühr einengen. Ja, das machen wir dann ganz anders und wir stellen dann Jahre später fest, dass sie im Prinzip es doch so gemacht haben. Das sind ja dann auch ganz schmerzliche Erkenntnisse, aber das sind alles so Vorstellungen, wie wir unser Leben planen.
Und sind das dann auch Punkte, die uns zweifeln lassen, ob wir gut sind?
Selbstverständlich. Es ist ja so, wir stellen an uns ja Maßstäbe und Anforderungen. Das heißt, wir sagen, nur wenn du das und das und das erfüllst, wenn du so und so viel Zeit hast für die Kinder, wenn du so und so viel mit denen machst, dann bist du eine gute Mutter zum Beispiel. Und nun stellen wir fest, der Alltag ist irgendwie anders und es gelingt uns nicht. Am Abend sagen wir, okay, ich hatte mir heute 3 Stunden mit den Kindern vorgenommen, das hätte ich müssen, wenn ich aus meiner Sicht eine gute Mutter sein will. Und jetzt ist es Abend und ich stelle fest, ich habe nur 1/2 Stunde gehabt. Das ist ja furchtbar. Ja, und so leben wir ja aber doch immer. Wir haben Vorstellungen, die uns dazu bringen, besser zu werden, weiter und so zu kommen. Aber wir erleben auch immer wieder, dass unsere Vorstellungen vielleicht uns auch überfordern.
Also so diese Frage, wie sind wir und wie haben wir zu sein in unserer Vorstellung wieder?
Richtig, richtig.
Und das wie sind wir, das tut schon manchmal bestimmt ganz schön weh.
Wir weichen eben in unserem Leben sehr häufig von unseren Vorstellungen von uns ab. Ja, wie sehen wir aus? Und dann sagt jemand, also sie ziehen sich morgens an und haben eine Bluse genommen, die sie besonders schön finden. Und dann gehen sie irgendwo hin und dann sagt jemand, nee, so schön finde ich die gar nicht. Ja, dann wird die Frage, kommen Zweifel auf und Zweifel an sich, und das ist alles nicht so ganz einfach.
Also sprechen Sie jetzt auch den Einfluss von außen an, was uns auch aufgedrückt wird, vielleicht von Freundinnen, von der Mutter, was wir wie zu machen haben.
Ja, das ist der zweite Punkt, nicht wahr? Dass wir natürlich in unserer Sozialisation, also wir sind Menschen, soziale Wesen, wir leben mit anderen Menschen, und es kommt uns natürlich darauf an, dass wir auch in dieser Position eine gute Position einnehmen und eine gute Stellung haben. Mir fällt dabei ein, ich war letzte Woche bei einem Treffen, einer Schulung für Ärzte im Umgang mit Krebserkrankung. Und da sagte dann eine der Ärztinnen als Betroffene mit ihrem Kind, das Kind hatte Krebs, dann sagte sie, es ist so ganz schrecklich gewesen, dass ich konnte gar nicht mehr auf den Markt gehen, weil die Marktfrau dann mich schon fragte, ob ich denn das und das und das gemacht hätte. Also ob ich mich drum gekümmert hätte, dass das Haus in der richtigen Reihenfolge steht und was es da so für Fantasien gibt. Da will ich gar nicht ins Einzelne gehen. Aber sie sagte, wenn ich irgendwo hingehe, die Leute machen mir unentwegt ein schlechtes Gewissen, dass ich das nicht gemacht habe, da versagt habe und so weiter. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass sie auch in Selbstzweifel kam.
Ja. Und wenn man da die ganzen verschiedenen Jobs ansieht, die ich vorgelesen habe, was eine Mutter alles für Qualifikationen haben könnte, das sind ja riesige Ausbildungen, auch als Köchin ausgebildet zu sein, Ernährungswissenschaft spielt damit rein, welche Wasch- und Putzmittel sie vielleicht benutzt, Säuglings- und Kinderpflege.
Naja, wir müssen nicht in jedem Fach der Meister sein, nicht? Es reicht also schon ein bisschen.
Aber in jedem Fach haben wir vielleicht eine Meisterin als Freundin, oder die uns dann sagt, wie wir es vielleicht besser machen können.
Also Sie meinen die Partei der Besserwisser?
Genau.
Die gibt es immer. Ich bin in einer Sportart tätig, das ist sehr lustig. Und da kann man sich fragen, wie viele Lehrer dieser Sportart gibt es? Und da kommt immer die Antwort, genauso viele, wie es Sportler dieser Art gibt. Weil jeder weiß für den anderen sehr genau, was viel besser und richtiger wäre. Aber er ist natürlich nicht in der Situation. Und gerade mit Kindern wissen wir das ganz besonders. Nur wer selbst einmal ein Kind ertragen durfte, das oder ertragen hat, das aus irgendeinem Grunde stundenlang mal geschrien hat, der weiß, dass man darüber theoretisieren kann und sagen kann, ja, da macht man das und da macht man das und jenes. Der Betreffende hat natürlich das, was ihm einfiel und was er wusste und was er vielleicht in den vielen Ratgebern gelesen hat, versucht. Nur es hat nichts genützt. Und wie dann die Situation ist und wie es einem da geht, das kann man im Grunde genommen natürlich nur ermessen, auch nie genau, aber doch in einer vielleicht ähnlichen Weise, wenn man selber diesbezüglich vergleichbare Erfahrungen hat.
Das Wort Abgrenzung kommt mir jetzt in den Sinn. Heißt es also auch, es ist wichtig gegen all diese, in Anführungsstrichen, Lehrer und Besserwisser, dass ich mich auch in einer gesunden und guten Weise da abgrenze? Als Mutter, als Eltern?
Na, ganz sicher. Das ist ja so, wirklich so eine Schwierigkeit. Wenn Sie jetzt fragen, eine gute Mutter sein, dann würde ich mal sagen, als erstes Sie selber sein. Die Biologie hat das erfreulicherweise so eingerichtet, dass Mütter und auch Väter im Prinzip schon mal alles richtig machen, wenn die Kinder überleben. Das heißt, sie haben von Natur aus bestimmte Dinge mitbekommen, bestimmte Erfahrungen, die haben sie dann auch von den eigenen Eltern gesehen, die dazu führen, dass sie auch ihrem eigenen Naturell entsprechend mit den Kindern umgehen. Und in unserer Zeit haben wir eine große Schwierigkeit aus meiner Sicht. Wir haben, weil die Menschen verunsichert sind, eine riesige Fülle von Ratgebern, wo erzählt wird, wie man das richtig macht und was man tun muss und so weiter. Nur zeigt sich eben, dass die Ratgeber in der Regel dem, der das Buch geschrieben hat, helfen. Aber da derjenige, der es liest, ein anderer Mensch ist, passen die gar nicht so genau. Das heißt, ich selber empfehle immer, Ratgeber kann man nehmen als Information, aber nicht als Information, wie man es zu machen hat, sondern als Information, dass es eine Fülle von Möglichkeiten gibt, wie man mit Situationen umgehen kann. Und dann obliegt einem die Aufgabe, aus dieser Fülle rauszusuchen, was zu mir, zu meinem Naturell, was ich ohne mich zu verbiegen machen kann. Ich habe ja früher als Gynäkologe sehr viel Elternkurse gegeben in München über die Frage Eltern-Kind-Beziehung, Schwangerschaft und so weiter. Und da wird man natürlich mit der Frage konfrontiert, wenn eine Frau nun das erste Mal schwanger ist, kennt sie sich ja nicht so aus. Und da jede eine gute Mutter sein will, holt sie sich natürlich die Fachliteratur, die es da in Hülle und Fülle gibt, was man tun muss, um eine gute Mutter zu sein. Und dann habe ich eben erlebt, wie unglücklich manche waren, weil sie dieses Maß nicht erfüllt haben, was für andere vielleicht richtig war, aber für sie nicht. Wie sie eigentlich sich gar nicht mehr getraut haben, ihren inneren Impulsen zu folgen und einfach mal was zu machen, was ihr Herz ihnen sagt. Weil im Ratgeber war es dann so, dass es doch klüger wäre, vielleicht sich jetzt in einer bestimmten anderen Weise zu verhalten. Ich meine, da kommt es darauf an, und da finde ich die Ratgeber diesbezüglich auch sehr sinnvoll, hier ein Repertoire, Möglichkeiten zu haben, dass mein Herz auch sich entscheiden kann und immer, dass ich letztlich mir treu bleibe dabei. Das ist sehr wichtig. Ja, also dass ich sage, grundsätzlich gehe ich davon aus, dass eine Frau, die ein Kind bekommt oder ein Vater, der ein Kind bekommt, dass sie es grundsätzlich mal richtig machen. Und wenn das nicht so wäre, wäre die Menschheit längst ausgestorben.
Na, das ist doch jetzt erstmal eine klasse Botschaft. Eine gute Mutter sein, einfach oder unmöglich, dieser Frage gehen wir in der Alltagswerkstatt nach. Und das Erste jetzt, was ich heraushöre, woran ich mich messen kann, eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein, dass ich mich bemühe und dass ich einfach so bin, wie ich bin, meinem Naturell entsprechend und dass ich so schon auch meinem Kind die entsprechende Fürsorge und Liebe gebe.
Ja, mal grundsätzlich. Es kommt natürlich nur darauf an, wenn ich jetzt nun selber in meiner Kindheit Vorbilder und Muster habe, die vielleicht nicht so günstig waren und ich die da selber was übernommen habe, dann kann es eben einfach auch sein, dass meine ursprüngliche Natürlichkeit gewichen ist dem, was ich erlernt habe und was ich dann übernommen habe, was richtig ist, aber was nicht unbedingt meinem Naturell entspricht. Das kennen wir alle in dem Bereich, wo wir gehemmt sind oder wo wir andere Dinge haben. Das heißt, schon Altvater Goethe hat gesagt, wie er sich räuspert, wie er spuckt, das hat er alles abgeguckt. Das heißt, wir haben viele Dinge abgekupfert und da natürlich unsere Eltern auch nicht alles richtig gemacht haben, haben wir uns auch manche Dinge abgeguckt, die nicht unbedingt optimal sind. Aber das, was ich meine, vom Grundsatz her können wir beruhigt sein und sagen, die Menschheit macht es richtig. Wir haben es auch viel schwerer als früher. Schauen Sie, früher wuchs man auf in einer Großfamilie, wo mehrere Generationen waren, wo viele Kinder waren, wo es auch so war, dass man gar nicht, wenn man 10 Kinder hat, hat man nicht so viel Zeit für das einzelne Kind, kann man sich gar nicht so drum kümmern. Das heißt, da wird auch viel mehr den Dingen der Natur ihr Lauf gelassen und auch das ist nicht so verkehrt gewesen. Heute ist das eben schwieriger. Wir haben wenig Leute, wo wir das abgucken. Wir erkennen wenig und außerdem haben wir weniger Kinder. Das heißt, der Wert eines einzelnen Kindes für uns und die Zeit, die wir für es haben, wächst. Ja, das heißt, ich habe kürzlich gelesen, glaube letzte Woche war es in irgendeiner Zeitung, hat jemand gesagt, wir sollten uns weniger darum kümmern, unsere Kinder richtig zu behandeln, als mehr Kinder zu bekommen.
Nochmal.
Wir sollten uns mehr darum kümmern, mehr Kinder zu bekommen, weil die erziehen sich dann selber und helfen sich beim Aufwachsen, als uns darum zu kümmern, die wenigen Kinder, die wir haben, nun unbedingt und krampfhaft richtig zu behandeln.
Das werden Mütter und Eltern von ab 3 Kinder auch bestätigen können. Was hat meine Freundin einmal gesagt? Ab dem 4. Kind wurde es so richtig leicht und einfach.
Ja, das machen die dann untereinander aus.
Genau, und das sind alles wunderbare Kinder, wo man nicht das Gefühl hat, dass nun eins vernachlässigt wurde.
Ich kann Ihnen auch von mir sagen, es ist ein einfaches Beispiel. Ich bin ja relativ aktiv, mache ziemlich viele Sachen und habe für meine Kinder, die ich relativ spät bekommen habe, sicher nicht die Zeit gehabt, die ich gemeint habe, für sie haben zu müssen. Und das schlechte Gewissen hat mich natürlich immer wieder gedrückt und ich habe dann gesagt, wenn man so etwas hat, dann muss man einfach die Sachlage klären und sie ansprechen. Und ich habe dann meine Kinder gefragt, wie ist es denn eigentlich? Ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit für euch, ich kümmere mich zu wenig um euch. Ich würde gerne wissen, wie ihr das seht. Und wenn ihr das auch meint, dann würde ich euch gern mehr Zeit widmen. Aber sie haben mir immer geantwortet, nein, nein, passt schon, das ist schon so in Ordnung. Ja, und im Extremfall, nun lass mich endlich mal in Ruhe. Ja, das erleben sie dann, wenn die Kinder in der Pubertät sind oder später, da sagen sie dann zum Beispiel als Vater oder als Mutter, na ja, jetzt geht er heute Abend in die Disco oder zu einer Party, ich würde ja auch gern mal mitkommen, und kaum sage ich das an, sagen die, lass mich bloß in Ruhe. Ne?
Ab welchem Alter haben Sie diese Frage gestellt?
Schon
ab
ganz früh.
Also ganz früh ist für mich
3 Jahre.
Schon, oi, aha, das ist sogar sehr früh. Aha.
Und klar, das Kind kann doch beurteilen, sagen, ich möchte mehr oder weniger.
Ja, ja. Nee, oder nee, Papa, ich will mal mit dir ins Schwimmbad gehen, oder geh doch mal mit mir dahin, weil Kinder sagen das schon.
Die äußern schon
ihre Bedürfnisse.
Die sind da noch recht gesund.
Genau, und da denke ich, können auch gerade Väter sicherlich gut auf die Mütter vielleicht auch hören, die eher die Bedürfnisse noch mitbekommen, weil sie ja viel mit dem Kind zusammen sind. Und wenn die Mutter dann sagt, du lieber Ehemann, mach doch mal das und das vielleicht alleine mit dem Kind.
Das ist ja auch eine Frage, soll ich ganz für mein ein Kind zu Hause bleiben und da sein und nichts anderes machen? Da stellt sich dann schon die Frage, ob da das Kind nicht völlig überfordert wird und ob es da überhaupt noch Möglichkeit hat, sich selbst zu entwickeln.
Eine Frage, die sich Eltern und Mütter, glaube ich, immer wieder selber stellen, wo ein schlechtes Gewissen hochkommt, Herr Dr. Derbolowski, das ist, wenn sie sich Zeit für sich selbst nehmen. Wenn sie sagen, um dir, lieben Kind, nun eine gute Mutter zu sein, brauche ich jetzt mal eine Auszeit. Ich gehe jetzt mit einer Freundin Kaffee trinken und ich mute dir zu, dass du für 2-3 Stunden bei der Nachbarin bist. Oder wir Eltern fahren über das Wochenende weg und du musst jetzt den Abschiedsschmerz, du musst das jetzt einfach mal überwinden. Gerade wenn Mütter sich für sich eine gewisse Zeit nehmen, ob nun einmal im Jahr oder einmal in der Woche oder auch mehrmals am Tag, gerade da schwingt gerne bei Müttern dann ein schlechtes Gewissen mit.
Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, was Sie da ansprechen. Das ist die Frage, wie ist denn meine Rolle im Leben eigentlich in Wirklichkeit zu verstehen und wann bin ich eigentlich wirklich gut? Bin ich wirklich gut, wenn ich mich über Gebühr verausgabe? Also ist eine Mutter, die das letzte Hemd gibt für ihre Kinder, die selber zu mir zum Beispiel in die Sprechstunde gekommen ist, so eine Mutter, die sagt, ich bin völlig fertig, ich kann überhaupt nicht mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und auf die Frage, ob sie denn daran mal denkt, dass sie zu einer Kräftigungskur geht zum Beispiel, sagt sie, nee, das geht ja nicht, denn die Kinder brauchen mich ja und ich muss für die Kinder da sein. Wenn man das in Ruhe betrachtet, dann muss man sagen, so kann es auch nicht sein. Denn eine Mutter oder Eltern, die selbst keine Kraft haben, können den Kindern relativ schlecht was geben. Das heißt, es kommt darauf an, sich selbst in sein Bestes zu versetzen. Dann kann man auch optimal und gelassen umgehen. Ein manchmal scherzhaft geäußerte Bemerkung heißt zum Beispiel, wenn das Kind so unruhig ist und wenn das Kind so hohe Ansprüche hat und so weiter an die Leistungen der Mütter und das Ganze sehr nervös gestaltet wird, dann sagt der Arzt, dann geben wir mal ein Beruhigungsmittel, aber nicht dem Kind, sondern der Mutter. Und tatsächlich ist es so, wenn die Mütter ruhiger werden, dann werden die Kinder von alleine ruhiger. Das färbt ab. Das heißt, es ist sinnvoller zu sagen, ich habe Zeiten, wo ich nicht für das Kind da bin, in denen ich aber Kraft tanke. Und wenn ich da bin, bin ich ausgeglichen und kraftvoll. Da haben die Kinder weit mehr davon oder überhaupt was davon, als wenn ich kraftlos da bin und mich um die Kinder kümmere, aber in Wirklichkeit natürlich auch von den Kindern dauernd Kraft haben will.
Das nächste ist auch die Paarbeziehung, dass sich viele Paare aufopfern für die Kinder, sehr fixiert sind, auch wie die Kinder vielleicht das Wochenende verbringen möchten, aber dabei vergessen, dass sie vielleicht als Ehepaar auch Bedürfnisse und Wünsche haben und wenn es nur ist, am Abend mal für eine halbe Stunde, Stunde zu zweit spazieren zu gehen. Also, dass sie die Elternschaft oft vor die Partnerschaft stellen.
Ja, und dann fragt man sich, wie sollen denn die Kinder dann lernen als Erwachsene im Leben, dass man das Recht hat, auch für sich mal etwas zu fordern und für sich selbst auch Raum zu beanspruchen, wenn sie das zu Hause gar nicht erleben. Das, was Sie angesprochen haben, ist ein wichtiges Thema. Das ist nämlich das Thema, handelt es sich bei der Eltern-Kind-Beziehung um eine Sklaven- oder Opfer- Arbeitnehmerbeziehung oder handelt es sich eigentlich um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, von denen der eine zwar klein ist und andere Ansprüche hat und anders noch tickt aufgrund des Alters und der als der andere, aber haben sie nicht beide die gleiche Menschenwürde? Ja, es sind nicht die Ansprüche beider gleichgültig, gleichermaßen gültig? Ist das Kind gültiger als die Mutter? Oder, und da kann man eine ganz einfache Frage stellen, das kann gar nicht so sein. Wenn nämlich eine Mutter nicht ist, nicht da ist, dann hat ihr Kind nichts von ihr. Ja, und wenn sie nicht da ist, hat aber auch sie nichts von dem Kind. Und wenn man dies sich so betrachtet, dann kann man eigentlich sagen, das Kind kann gar nicht wichtiger sein als man selbst, aber auch nicht weniger wichtig, denn es ist da. Und diese Ebenbürtigkeit, das ist ein wesentlicher Punkt. Angemessene Ebenbürtigkeit, altersangemessen, Bedürfnislagen angemessen, aber ebenbürtig. Man kann auch sagen, das Kind, ein Kind, das auf die Welt kommt, ist ein Mensch, der genauso viel Würde hat wie ich, auf seine Weise. Den ich achte, den ich wertschätze, in den ich Vertrauen setze, dass er sich entwickeln wird. Alles dieses ist wichtig und dabei darf ich nicht vergessen, dass auch ich eine Würde habe und dass auch ich Verantwortung habe dafür, mich selbst würdig zu behandeln, zu achten und zu pflegen.
Die Alltagswerkstatt, eine gute Mutter sein, einfach oder unmöglich? Ich weite die Frage aus. Es geht um Elternschaft heute hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb und natürlich auch um die Frage, ein guter Vater sein, einfach oder unmöglich? Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich Sie gerne mit in unser Gespräch einladen. Wie geht es Ihnen in Ihrer Rolle als Mutter, als Vater? Sind Sie eine gute Mutter, ein guter Vater? Wenn ja, wie ist es Ihnen gelungen? Wie wirkt es auf Sie, die Beruhigung von Herrn Dr. Derbolowski? So wie Sie es machen, ist es schon richtig, sich selbst zu sein? Ja, dass man sich dem Naturell entsprechend verhält. Natürlich Ratgeberbücher zur Hand nehmen als Information, sein Verhalten reflektieren. Und wie ist es Ihnen vielleicht auch gelungen, in Ihrer Partnerschaft vor Ihren Kindern zu stehen und sich auch Freiräume für sich selbst zu nehmen?
Ja, wenn wir uns dieser Frage stellen, ist vielleicht auch wichtig, manche Dinge zu wissen. Wir haben gesagt, es ist schwierig, das richtig zu machen, wirklich richtig zu machen, aus der Sicht beider Beteiligter gut zu sein. Und um das zu verstehen, möchte ich noch einen kleinen Punkt mit in die Diskussion bringen oder ins Gespräch bringen als eine wichtige informative Grundlage. Wenn man sich nämlich die Aufgaben von Eltern und von Kindern betrachtet, dann stellt man fest, dass die polar entgegengesetzt sind. Die Aufgabe der Eltern ist nämlich, zusammenzuführen, zusammenzubringen, zusammenzuhalten, ein Heim zu schaffen, einen Rahmen zu schaffen, zusammenzuhalten, in dem das Kind sich entwickeln kann, der ihm Geborgenheit, Sicherheit und so weiter gibt, von dem aus es dann oder auf dessen Basis es dann seine eigenen Aufgaben erfüllen kann. Das heißt, die Eltern fügen zusammen, sie halten das Geld zusammen und so weiter, um dieses zu machen. Der Gegenpol ist das, was die Kinder zu tun haben, nämlich sie müssen, wenn sie mit dem Leben und der Welt fertig werden wollen, sich der Welt bemächtigen, sie müssen sie kennenlernen, sie müssen sie bewerten lernen, damit sie dann später mit den Dingen so umgehen können, dass es ihnen für ihr Leben nützt. Und wenn man sich nun fragt, wie macht man das Kennenlernen? Dann stellen wir fest, indem man die Dinge zerlegt, indem man den Dingen auf den Grund geht, indem man die Dinge auseinandernimmt, dann und sich dadurch mit ihnen vertraut macht. Es ist natürlich so, dass man es oft dann hinterher gar nicht wieder zusammenstellen kann oder ersetzen kann. Das kennt jeder, der mal gebastelt hat. Also ich erinnere mich daran an die Armbanduhren, die ich auseinandergenommen habe und dann natürlich gemerkt habe, wie sie drin sind, aber zusammensetzen habe ich sie nicht mehr können. Das ist aber auch nicht das Wichtige, sondern die kindliche Aufgabe heißt, wenn man das mal so kurz sagt, alles auseinanderzunehmen, um hinter die Dinge zu kommen. Also eine Tapete von der Wand her wegzunehmen, nicht um sie runterzureißen oder so, sondern um zu erfahren, was ist dahinter. Oder was bewirkt das denn, wenn ich mal mit dem Eigelb so richtig schön die Tischdecke anmale oder etwas anderes? Was passiert da eigentlich? Das ist ja wichtig kennenzulernen. Man kann also sagen, es ist ein großer Forscherdrang in den Menschen, den kleinen Menschen, die da auf die Welt kommen. Und wenn man nun sieht, die Aufgabe der Eltern, alles zusammenzuhalten, dann ist das genau das Gegenteil von dem. Sodass sie beide gegeneinander sozusagen ihre Positionen verteidigen müssen und angemessen einbringen müssen. Und in einer solchen polaren Aufgabengegenüberstellung, das kann man jetzt logisch schlussfolgern, ist es eigentlich gar nicht möglich, es richtig zu machen, sondern es ist nur möglich, irgendwelche Kompromisse, irgendwelche Wege zu finden. Und da stellt sich dann eben zum Beispiel auch die Frage, wie weit geht meine Liebe eigentlich zu dem Kind? Ein Beispiel: Das Kind ist in seinem Forscherdrang sehr ausgeprägt und es möchte kennenlernen, sein lebhaftes Kind. Und wir freuen uns auch richtig, dass es sich für vieles interessiert. Und als wir nach Hause kommen, stellen wir fest, dass das Kind jetzt seinen Forscherdrang auch auf Papas neues Auto ausgedehnt hat und nun mal geguckt hat, wie denn so ein Autokühlerhaube unter der Farbe aussieht. Und die Farbe abgekratzt hat. Da stellt sich dann natürlich die Frage, geht die Liebe des Vaters so weit, dass er diesen Forscherdrang des Kindes ertragen kann? Ja, das sind so Fragen. Und das ist das, was vielleicht beruhigend ist, wenn man sagt, das sind eben nun mal gegenüberliegende Aufgaben. Und der Mittelweg, der Kompromissweg, das ist die Aufgabe, wie man es einigermaßen richtig machen kann. Und im Nachhinein stellt man dann fest, das ist doch nicht so vielleicht gelungen oder man wird älter und dann sagt man, ich hätte vielleicht doch hier etwas strenger oder etwas nachgiebiger sein sollen und so. Das ist dann, was dann nachher in der Bewertung herauskommt.
Da kommen dann die berühmten Hätten-Sätze, wo man im selben Moment merkt, dass es eigentlich zu spät ist, sondern dass man in die Zukunft blickt, was man jetzt mit dem macht, mit dem Ergebnis sozusagen. Und wie Sie gesagt haben, dann das Gespräch auch sucht mit den Kindern, um das vielleicht auch sich da mit denen auszutauschen. Was hätte ich besser machen können? Was hättest du dir vielleicht gewünscht?
Ja, aber dann nicht unbedingt das sklavenhaft erfüllen, was die Kinder sagen, sondern sich auch als Gegenüber einzubringen. Natürlich, und zu sagen, okay, ich habe meine Bedürfnisse, das sind deine, gut, dass wir es wissen, da können wir einen Kompromiss finden.
Genau, jetzt hören wir mal, was unsere erste Anruferin für heute, wir haben den Reigen der Anrufer eröffnet, was sie zu sagen hat. Sie ruft uns aus dem Großraum Eichstätt an. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich bin die Familie, ich habe selber drei Kinder gehabt, die sind mittlerweile schon erwachsen. Und ich habe halt, also sie haben mir so aus der Seele gesprochen, ich habe halt für mich erkannt, ich war zwar da, ich bin nicht berufstätig gewesen in der Zeit, als die Kinder klein waren, aber ich war genervte und eine gestresste Mutter, weil ich selber psychische Probleme gehabt habe und das wurde nicht erkannt. Also es ging immer so nach den Geburten in so ein Tief und da komme ich ewig nicht mehr raus und so ging es von einem Kind zum nächsten. Und ich möchte da in der Hinsicht jeder junge Mutter raten, also unbedingt, selbst wenn es einmal länger von den Kindern getrennt wäre, lieber das in Kauf zu nehmen, als wie jetzt die ganzen Jahre so sich so durchzuwursteln und
zu quälen.
Ja, zu quälen. Ja. Und auch die Kinder, ich merke das, die haben das wirklich, die haben da drunter gelitten.
Ja, das glaube ich. Also
ich war zwar da, aber ich war immer gestresste Mutter.
Ja,
und das tut mir so leid im Nachhinein, dass das irgendwie, dass ich da nicht reagiert habe. Oder niemand aus meiner Umgebung gesagt hat, ja, du musst jetzt mal weg oder du brauchst mal eine Phase, wo du
wenn das so leicht ging, ne?
Oder so.
Wenn das so leicht ginge, wenn man dann nicht denken müsste, dann bin ich aber keine gute Mutter und ich bin jetzt furchtbar egoistisch und das geht nicht und die Kinder gehen vor und so weiter. Aber tröstlich ist ja, dass ihre Kinder trotzdem erwachsen und ordentliche Menschen geworden sind.
So ist es. Es ist so. Gott sei Dank.
Das ist doch dann sehr beruhigend, dass man sagen kann, ich kann mich damit trösten, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Und das heißt aber mitnichten, dass es das Optimale war, aber es war eben es ging eben nicht besser, sonst wäre es anders gegangen. Und dann kann man auch sich da trösten und sagen, ich habe mein Bestes gegeben, mehr konnte ich halt nicht.
So ist es. Da denke ich dann, Gott wird seins dazugeben und vielleicht das ausgleichen, was an mir gefehlt hat oder was ich verkehrt gemacht habe und nicht gesehen habe in meiner Depression.
Sie haben ja sicher auch, wenn ich mir das so vorstelle, sehr hohe Anforderungen an sich als Mutter gehabt und Sie haben wahrscheinlich eine Umgebung gehabt, die den einen oder anderen leichten Zweifel daran gehabt hat, ob Sie da wirklich eine gute Mutter sein werden.
Das ist so. Ich hatte den guten Vorsatz, eine gute oder super gute Mutter zu sein und habe von Anfang an schon während der Schwangerschaft, während der ersten schon die ganzen Elternzeitschriften studiert und hinter und vor und wollte alles super machen. Aber es ging genau in die andere Richtung.
Genau, das super machen wollen führt zu der Überforderung und die super machen wollen, wohnt uns ein Stück weit inne, aber oft ist es auch so, dass wir eben dann gehört haben, naja, also so wie du dich verhältst, ob du das schaffst mit einer Mutter, als Mutter, ob du wirklich eine gute Mutter sein willst und wirst. Und dann ist natürlich in uns ein wahnsinnig großer Drang, den beweise ich das.
Genau.
Und dann bin ich schon in der Schwangerschaft restlos überfordert. Und wenn dann das Kind dann da ist, und das ist ja nun nicht nur da, damit wir Freude haben und mit ihm spielen können und das machen können, was wir für sinnvoll halten und uns gut tut, sondern das ist ja da mit seinen massiven Forderungen an unsere Zeit, an unsere Nachtruhe, an unsere Kraft. Ja, ganz natürlicherweise ist das so. Das schreit halt so und so oft und auch ob wir müde sind oder nicht. Ne? Das ist dem also ist und muss ihm egal sein.
Ja, aber man hat auch so eine rosa Brille auf. Also ich hatte das, bevor ich überhaupt Kinder hatte, den intensiven Wunsch nach Kindern und so und hatte da überhaupt kein Problem nicht im Voraus gesehen, dass die wirklich nicht immer schlafen und artig sind, sondern dass das wirklich eine große Herausforderung ist. Und so ist es halt dann gewesen, dass das wirklich für mich irgendwo reinfallen in ein Loch war. Also ich war überfordert.
Richtig. Und das ist eigentlich das dann Traurige, dass es eigentlich so ist, die Kinder sind eben eigenständige Wesen und die sind eben anders als wir. Das müssen wir erkennen. Und es ist sehr schwierig, dann auch das Vertrauen darin zu haben, dass die Kinder ihr Leben lernen werden. Ja, auch wenn ich ihnen nicht alles sage oder auch wenn ich nicht immer da bin und auch wenn ich nicht alles richtig mache.
Ja, gut.
Okay, also vielen Dank dafür, dass Sie auch die Hörer darauf hingewiesen haben, dass man sich durchaus mal eine Auszeit nehmen soll, wenn man sich schwach fühlt. Das ist für die Kinder unter Umständen besser, als wenn man in seinem Schwächezustand sich sozusagen den Kindern auch noch zumutet.
Na, das wollte ich sagen. Dankeschön, Dr. Diabolowski.
Ja, bitteschön.
Wiederhören.
Auf Wiederhören. Dankeschön für Ihren Anruf. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich einladen. Die Alltagswerkstatt, wir arbeiten an einem Werkstück. Heute ist es die Elternschaft. Ja, was ist die Aufgabe von Eltern? Was ist vielleicht auch die Aufgabe von Kindern? Wie bewältigen Sie diese Aufgabe, liebe Hörerinnen und Hörer? Wo zweifeln Sie an sich? Wo denken Sie, Sie könnten die Aufgabe der Elternschaft noch besser bewältigen? Wie sehen Sie Ihr Aufgabenfeld? Und was macht für Sie eine gute Mutter, ein guter Vater aus? Arbeiten Sie mit uns zusammen an diesem Werkstück, zusammen mit dem Arzt und Psychotherapeuten, dem Leiter unserer Alltagswerkstatt, mit Dr. Diabolowski. Gleich geht's weiter in der Alltagswerkstatt und mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie eingeschaltet haben in der Alltagswerkstatt hier bei Radio Horeb mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Diabolowski. Heute ein spannendes Thema. Es geht um Elternschaft, gute Eltern sein. Und wir sprechen mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und die erste Hörerin hat uns aus Österreich jetzt erreicht oder die nächste Hörerin. Es ist Frau Berger. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor. Ich hätte eine Frage, und zwar, was sollen Eltern machen mit einem Sohn, der bis 18 Jahre studiert hat und will nicht mehr weiter studieren und sitzt seitdem nur immer beim Computer? Und das ist jetzt schon 3 Jahre, und jetzt ist er leutscheu. Jetzt will er nicht unter die Leute gehen und Ja, das ist das Problem jetzt. Sollen Sie ihn hinauswerfen oder wie können Sie ihm helfen?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil das ja auch schon eine ganze Weile läuft, nicht? Letztendlich ist es so, dass wir ja andere Menschen gar nicht ändern können. Wir haben also da gar nicht so viele Möglichkeiten. Die Frage, die sich stellt, ist, kann es gelingen, dem Jungen es schmackhaft zu machen, dass die Welt draußen auch interessant ist und nicht nur die Welt des Computers? Kann er lernen, mit anderen umzugehen? Ich würde also in einem solchen Fall auf jeden Fall das nicht so selber probieren, sondern ich würde mir da doch tatsächlich fachkundige Hilfe holen, wenn das so lange geht.
Ja.
Ja, weil das ist dann sehr schwierig und vor allem das Schwierige ist ja, was immer Sie tun, Sie haben kein gutes Gefühl dabei. Denn wenn Sie ihn jetzt rausschmeißen, dann würden Sie auch kein gutes Gefühl haben und sagen, so kann ich das ja auch nicht machen, jetzt lasse ich ihn alleine, ja. Und wenn Sie das aber mit ansehen, sagen Sie, Sie machen es auch verkehrt, weil das kann ja nicht gut gehen, das kann ja nichts Gutes bringen. Also da sitzen Sie ziemlich zwischen den Stühlen. Aber es ist ein, und es ist ein Zustand, der für alle Beteiligten schwierig ist. Man weiß eben nicht, ob sich da sozusagen daraus dann eine gute Lebensfähigkeit entwickelt oder ob da auch eine andere Störung, zum Beispiel eine soziale Störung dahinter liegt, die heißt, ich habe einfach Angst, mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, weil es man beim Computer ja nicht mehr muss, sondern da ist ja die reale Person nicht da. Aber ich glaube, es ist ein Problem, das zunehmend weiter verbreitet wird, nicht? Und das, was ich als wichtig finde, ist, dass ich meine eigene Position dabei nicht vergesse. Dass ich also sage, auch dem Kind sage, pass mal auf, das ist deine Sache, was du da machst, und ich mache meine Sache. Und ich achte darauf, dass es mir einigermaßen gut geht. Und das kann unter Umständen eben dann auch bedeuten, dass man sagt, also ich bezahle nicht mehr für dich. Ja, du musst halt sehen, dass du dir dein Essen machst und dass du auf deine Sachen kommst. Ich bin dafür nicht mehr zuständig. Du bist jetzt 21, ne? Du bist volljährig, geschäftsfähig und du musst jetzt sehen, dass du deine Sachen selber regelst. Ja? Und dass man ihm da hilft, indem man ihn nicht verwöhnt. Denn das, was jetzt tatsächlich natürlich passiert, er kriegt zu essen, er kriegt seine Wäsche gewaschen und alles das kriegt er ja.
Ja.
Ja, das heißt, er muss sich in Wirklichkeit nicht kümmern, sondern er wird verwöhnt in der Situation und sagt, ja, dann mache ich doch das, was mir am angenehmsten ist. Aber das geht auf Kosten von Ihnen und Sie wertschätzen sich nicht genug, dass Sie sagen, ja, bei erwachsenen Menschen ist es so, jeder muss seinen Teil beitragen, aber nicht einer macht alles und der andere macht nichts. Okay?
Okay.
Und sich dabei aber nicht schlecht fühlen.
Ja,
ja. Also nicht das Gefühl haben, aber dann ist da nichts. Ja, dann ist da eben nichts. Er ist 21.
Ja, ja. Okay.
Ja, zunächst, ne?
Ich danke Ihnen, Herr Doktor.
Okay.
Vielen Dank.
Bitte gern.
Danke, wiederhören.
Dankeschön. Das war eine Anruferin aus Österreich. Als nächstes habe ich jetzt die Frau Witt am Telefon. Grüße Gott aus Hagen, Oberbayern.
Ja, grüß Gott. Meine Frage geht ein bisschen in ähnliche Richtung. Also meine Kinder sind zwischen 11 und 21. Und was ich halt zu Hause beobachte, das ist das absolute Parasitentum.
Ja.
Also es wird benutzt und gebraucht, aber nichts mehr sauber gemacht, nichts mehr weggeräumt, sondern eben nur benutzt und gelebt. Und dann, wenn man Einspruch erhebt, heißt, naja, du bist ja schließlich verpflichtet, für das alles zu sorgen.
Ja.
Genau.
Ja. Und dann sorgen sie dafür.
Ja. Oder auch nicht. Das Problem ist, wir sind uns dann zu zweit oft nicht einig. Dann übernimmt mein Mann was, wo ich sage, das soll nicht gefälligst selber machen.
Wie sollen die Kinder dann wissen, was Sache ist? Ne?
Genau, das ist immer schon ein Problem, ja.
Ja, klar. Und die Kinder sind natürlich sehr clever. Das sieht man ja auch, wenn Eltern sich trennen. Dann sind Kinder sehr clever, dass sie immer an die Ecke gehen, wo im Moment am meisten zu holen ist. Das ist aber, es ist an sich ein Kompliment für die Kinder, nicht? Das heißt, die Kinder sagen, ich habe gelernt, wo ist der größtmögliche Erfolg bei geringstmöglichem Einsatz.
Mhm.
Das halten wir ja wirtschaftlich für jemand, der das macht, für erfolgreich.
Mhm.
Später, okay?
Ja, ja.
Und das machen ihre Kinder sehr erfolgreich.
Mhm.
Und wenn man von einem Parasitentum spricht, dann muss man sagen, da gehören immer zwei dazu.
Ja.
Ja? Oder einer, der den Parasiten am Leben lässt, also durch den der Parasit lebt, und einer, der sich ein flottes Leben davon macht. Also das ist jetzt scherzhaft gesagt.
Ich verstehe schon,
das ist
ja
sicher für die Kinder auch keine einfache Situation.
Ja.
Und es ist sicher auch nicht so, dass die sich wirklich wohlfühlen dabei.
Mhm.
Der Mensch sucht immer Ausgleich. Das ist ja auch so eine typische Geschichte, wenn Sie jetzt, Frau Böhler hatte das zu Anfang gesagt, wenn wir heute Muttertag haben, dann fällt vielen ein, ach ja, da war ja noch was, was die Mutter gemacht hat für mich und ich habe ihr ja doch vielleicht nicht genug gedankt und gewürdigt und dann fällt einem mal ein, dass man jetzt sagt, jetzt kommt mal ein großer Blumenstrauß oder so. Mhm. Ne? Ja, das heißt, auch die Kinder fühlen sich in dieser Situation nicht wohl. Kinder wollen auch gefordert werden, um sich zu entwickeln. Ja, eine Entwicklung ohne Halt und ohne Forderung geht nicht. Wenn Sie zum Beispiel in der Mathematik Kindern nur Rechenaufgaben geben, die sie schon können oder die ihnen leicht fallen, werden sie nicht weiterkommen in der Mathematik. Mhm. Sondern Sie geben ihnen Aufgaben, wenn Sie sie lieben, die sie gerade eben noch schaffen können. Okay?
Ja, das Problem ist nur, wenn Sie die Aufgaben einfach nicht erfüllen wollen.
Ja. Wie macht man das denn dann im Leben? Sie sagen, also wenn ihr kriegt jetzt, was weiß ich, zu essen und habt Aufgaben. Und wenn ihr die nicht erfüllen wollt, kriegt ihr trotzdem zu essen. Ja, warum soll ich denn die Aufgaben erfüllen, wenn
ja,
das keine Konsequenzen hat?
Wenn ich dann sage, kriegst du nichts zu essen, dann heißt ja, dann sag einmal, du bist ja verpflichtet dazu. Und
ja, bin ich überhaupt
und du
nicht.
Hast mich in die Welt gesetzt und so weiter.
Ja, ja, ja klar, die Kinder sind trickreich. Aber das heißt doch nicht, dass ich deswegen einknicken muss. Mhm. Schauen Sie, wenn Sie was haben wollen, werden Sie doch auch versuchen, auf jedmögliche Weise das zu bekommen.
Mhm.
Wenn Sie was wirklich haben wollen.
Mhm.
Sei es, dass Sie, nehmen wir mal an vom Partner, sei es, dass Sie schimpfen, sei es, dass Sie besonders nett sind, sei es, dass Sie sagen, du hast mich schließlich geheiratet, dann musst du mir auch das geben. Verstehen Sie?
Mhm.
Diese Mechanismen verwenden wir doch alle.
Also Sie würden doch irgendwie auf größere, wie soll ich sagen, Härte, weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber plädieren oder so, oder wie?
Auf Klarheit.
Auf Klarheit.
Dass das Ganze ein gegenseitiges Sache ist, dass ich meine Kinder achte und würdige als Menschen, aber mich auch. Okay? Und die Gegenseitigkeit heißt einfach, wenn ich erlebe, dass jemand mehr nimmt von mir, als ich ihm geben will, ja? Und als ich glaube, dass ich auch zurückbekomme, dann stimmt was nicht. Und dann muss ich das Ganze in die Ordnung bringen.
Mhm.
Ja?
Aber das ist genau der schwierige Punkt.
Es gibt zum Beispiel hier, ich mache gerade ein Buch fertig, da haben wir zum Beispiel einen Lösungsvorschlag, oder Vorschlag nicht, sondern einen Kernsatz, wie man etwas lösen kann, der heißt, gib nie mehr, nie besser, nie öfter, als du ausdrücklich gebeten wirst. Ja? Also nie mehr, nie besser, nie öfter, als du ausdrücklich gebeten wirst. Und wenn das so ist, dann wissen wir doch, im Leben, dass das immer so ist. Da sagt man den Kindern, ja gut, ich koche für dich das, was du haben möchtest und ich bitte dich, mach mir das für mich.
Mhm.
Ja?
Mhm.
Nicht, du bist ein schlechter Mensch, wenn du es da nicht machst oder so, aber ich habe auch genauso, du hast Ansprüche an mich und Wünsche und ich habe auch welche. Ja, also die Mutter sagt, ich muss doch dem Kind immer das Butterbrot schmieren. Das Kind verhungert sonst. Dann sage ich, wie alt ist denn Ihr Kind? Ja, 19.
Mhm.
Du musst selber lachen, oder?
Ja.
Und dann hat die Mutter zufällig, die war in der Betreuung, gesagt, hat das dann gelernt, hat dann das nächste Mal, das Kind kam und sagte, ich habe Hunger, hat sie gesagt, dann geh halt an den Kühlschrank, weißt du, wo Essen ist.
Mhm.
Aber Frau Witt und Herr Dr. Derbolowski, vielleicht ist das nochmal die Frage, die sich ja viele Eltern stellen, was ist jetzt nun meine Aufgabe als Eltern und was ist die Aufgabe der Kinder? Also was kann ich jetzt wirklich von den Kindern fordern und muss aushalten, dass die Kinder vielleicht dann ihre Aufgabe nicht ausreichend erfüllen?
Ja, oder dass sie mich nicht mehr mögen.
Oder denken, ich erfülle meine Aufgabe.
Dass sie ganz
Aufgabe.
Klar sagen, du bist eine schlechte Mutter oder
genau.
Und so weiter.
Genau.
Aber das ist doch völlig klar. Das heißt, wenn wir etwas wachsen lassen wollen und kein Wildwuchs wollen, aber gutes Wachstum, dann müssen wir auch, das fängt schon bei der Buschbohne oder bei der Rankbohne an, dann müssen wir ein Gerüst geben, das klar ist. Und Sie sagen zum Beispiel, da Sie mit Ihrem Partner sich nicht immer so einig sind, in dem, wie man mit den Kindern umgeht, was ja häufig vorkommt, aber auch da kann man dann eine klare Linie finden oder sollte man, dann haben die Kinder keinen eindeutigen Halt. Und sie wissen nicht wirklich, wo sie ran sind und dann nehmen sie natürlich das für sie Bequemere jeweils. Das heißt, Halt geben oder es gibt noch einen anderen Spruch. Viele Menschen sind der Meinung, Liebe heißt alles geben und verwöhnen. Sie vergessen dabei, dass Liebe auch Zucht, Ordnung, Disziplin heißt. Ja? Wenn man jemand liebt, dann gibt man ihm nicht alles, was er will, sondern nur das, was man für gut hält. Und was man auch für gut hält. Und man verweigert ihm manche andere Dinge auch. Ja?
Ja, gut.
Verstehen Sie?
Ja.
Also, ich glaube schon. Nehmen Sie die Kinder einfach viel erwachsener? Die sind, wie alt haben Sie gesagt, zwischen
also
11 und 21?
16 und 21.
Naja, ich meine, da muss man doch schon sagen, das sind doch fast erwachsene Menschen. Also der 21 sowieso schon und 18 auch schon volljährig.
Aber je älter, umso schlimmer.
Ja, aber das ist ja nur eine Frage, wie lange geht das Spiel schon? Und da verfestigt sich das. Das heißt, Sie nehmen die Kinder auch nicht in ihre Verantwortung. Und das haben Sie wahrscheinlich früher auch noch nicht so viel getan. Ja, man kann Kinder schon in ganz jungem Alter mit 3, 4, 5 in Verantwortung nehmen.
Ja,
und da ist es aber unbequem. Weil dann muss man geduldig dazusehen, wie die Fehler machen, wie sie Dinge dabei kaputt gehen, aus unserer Sicht, für das Kind aber interessanterweise kennengelernt werden. Ja, und das muss man aushalten. Und dann entwickelt sich das, dass das Kind von sich aus zunehmend Verantwortung für sich und sein Handeln übernimmt. Ja, das muss man ihm aber auch lassen. Man muss Vertrauen haben in das Kind und überzeugt sein, dass es die Fähigkeit hat und weil sich und weiterentwickelt, Dinge richtig zu machen für sich. Ja. Und das ist natürlich, wenn das dann schon eine Weile gelaufen ist, da hat man sich dran gewöhnt. Und Sie wissen selber, Gewohnheiten ausschleifen ist schwierig. Und wenn Sie jetzt plötzlich zu Hause sagen, pass mal auf, ich mach das auch nicht, ja, dann ist das eine interessante Sache. Mir fällt übrigens ein lustiges Beispiel ein von einer Freundin meiner Frau. Da sind die Kinder immer morgens zum Frühstück in der Unterhose gekommen und nicht gekämmt und nix und so und haben sich dann zum Frühstück gesetzt und gesagt, ich will essen. Und da hat die Mutter gesagt, der das also irgendwo geärgert, die gestört hat, die ist dann auch eines Morgens in Unterhose gekommen und hat da haben die Kinder gleich gesagt, wie siehst du denn aus? Also geht das aber nicht, wenn du mit uns frühstücken willst, geht das nicht so. Und dann hat sie gesagt, wieso, mach dir doch auch. Und dann war das Thema gegessen. Okay?
Na gut.
Also man kann das durchaus etwas leichter nehmen und vor allen Dingen sich selbst würdigen. Und das soll man ja auch, wollen ja die Kinder auch von einem lernen, dass man sich selbst würdigen kann, beschützen kann und soll. Okay?
Okay, vielen Dank.
Bitteschön, Frau Witt.
Wiederhören.
Dankeschön, Frau Witt, auf Wiederhören. Ja, da ist auch so die Frage, wie belehre ich vielleicht auch Kinder auf eine richtige und auch dem Alter angemessene Weise und binde sie, wie sie gesagt hat, bei der Buschbohne, die muss sich führen, an ein Gitter binden. Wie mache ich das?
Ja, dafür muss man natürlich zum Beispiel sich erstmal überlegen, dass wir die Dinge ja aus unserer Sicht sehen. Die sind ja für die Kinder ganz anders. Ein Kind hat je nach Alter eine ganz andere Sicht von der Welt als der Erwachsene und eine ganz andere Vorstellung. Und es kommt vielleicht mal drauf an, wenn man sich dann vorstellt, wie war ich denn da, beziehungsweise wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so ein kleines Menschlein, wie sehe ich denn dann die Dinge? Ja. Also zum Beispiel, nehmen Sie ein kleines Kind, eine Geschichte, der Vater stapelt Bauklötze aufeinander und sagt dem Kind, guck mal, ich baue dir hier einen schönen Turm. Dann wird ein gesundes, normales Kind probieren als erstes, ob der Bauklotzturm nicht beißt, schimpft, brennt oder und so weiter. Es wird also sehr vorsichtig herangehen. Es weiß es ja nicht. Also der Turm wird vorsichtig berührt und immer mehr und schließlich als Clou von der Geschichte umgeschmissen. Jetzt strahlt das Kind und jauchzt fröhlich, ja, und will es nochmal und nochmal. Und wenn der Vater nun denkt, für das Kennenlernen und vertraut werden, reicht das, wenn das Kind es 1 bis 2 Mal gemacht hat, dann irrt er. Man rechnet mit etwa 50 Mal als normale neurologische Größenordnung. Mindestens 50 Mal muss das Kind den Vorgang hören, handhaben, bis man den Eindruck hat, dass man das schon kennt. Also deutlicher wird das bei den Mahlzeiten. Die Eltern sagen, wenn man zu Tisch kommt, dann wäscht man sich vorher die Hände und dann sagen sie das am 2. Tag, am 3. Tag, am 4. Tag. Und wenn es dann noch nicht zuverlässig klappt, kommt zum Beispiel die interessante Ansage, ich habe dir doch schon 1000 Mal gesagt, du sollst dir, bevor du an den Tisch kommst, die Hände waschen. Tatsächlich sollte man sich vor dem 50. Mal überhaupt nicht auf die Vergangenheit beziehen. Erst ab dem 51. Mal könnte man dann sagen, wie ich dir schon einmal gesagt habe. Das ist so etwas, wo die Sicht ganz anders ist. Okay?
50 Mal, da sind fast jeden Tag 2 Monate lang.
Aber das wissen wir doch auch. Wenn wir eine neue Gewohnheit bekommen wollen oder so, dann kommt die ja auch nicht von einmal, habe ich das gesagt. Ah ja, habe ich schon wieder vergessen. Also nochmal. Ja?
Stimmt, aber wir wissen ja, dass wir nicht mehr veränderbar sind und jemand anders auch nicht mehr groß prägen und verändern können.
Das stimmt nicht. Wir können uns natürlich selber verändern, sonst könnten wir nicht neue Gewohnheiten nehmen.
Das stimmt, aber...
Und was Sie gesagt haben, belehrt werden will kein Mensch gerne, aber lernen wollen wir alle. Und daraus ergibt sich, lernen tun wir, wenn Menschen etwas vorleben. Ja, wenn wir Vorbilder haben, an denen lernen wir. Wenn aber jemand immer sagt, das musst du so machen und das ist so und so und
das
ist so und so.
Das musst du lernen, ne? Das ist wichtig für später, sieht man das ja gar nicht
oder
ein, ne?
Nimm nicht das Messer, dann wirst du dich schneiden, spiel nicht mit dem Feuer, sonst brennt noch das ganze Haus ab oder und so weiter. Das ist ja alles unsinnige Aussagen zum Lernen. Das macht keinen Spaß. Okay? Sondern es geht eben andersrum, dass wir dem Kind zutrauen, dass wir sagen, ein Messer ist scharf. Wenn du also mit deinem Messer umgehen wirst, dann geh wie an die Bauklötzchen ran. Und das Kind wird es auch von Natur aus so tun und dann wird es lernen und Erfahrungen machen. Und so geht es uns ja auch. Wenn jemand sagt, mach mal was Neues, probier das mal aus, dann wird man nicht gleich hinspringen und sagen, das mache ich jetzt, sondern ohne zu prüfen, sondern erst mal gucken, hat das Folgen, kostet das was, ist das wirklich so gut, bevor man dann anfängt.
Vielleicht so Richtung Abschluss unserer Sendung, eine gute Mutter sein, einfach oder unmöglich? Ein guter Vater sein, genauso einfach oder ist das unmöglich? Wie kann ich jetzt als Eltern meine Sache durchdrücken? Ich drück's jetzt mal negativ auf die Kinder.
Ja, wenn ich meine Sache durchdrücke, dann heißt das im Prinzip, dass ich das den anderen nicht würdige und wertschätze. Durchdrücken heißt, ich unterjoche einen anderen. Würdigen heißt, ich sage, sein Anspruch und seine Wünsche und seine Vorstellungen sind genauso berechtigt wie meine. Okay? Und da es vielleicht die Tragweite noch nicht überschauen kann, bleibe ich standhaft und sage, in diesem Fall ist jetzt meine die gehandhabt wird, aber deine ist durchaus auch wertvoll.
Aber drücke ich denn damit nicht? Weil das, denke ich, ist das Dilemma dann von Eltern.
Nein, weil das Kind doch einsehen kann und sehen kann, dass es eben so ist. Mal darf es seine Sachen, wenn sie so wollen, durchdrücken und mal drücke ich meine durch. Das ist ein Wechselspiel im Miteinander.
Und das verändert sich auch im Laufe des Alters,
richtig,
oder?
Richtig, aber es ist nicht, dass ich unterjoche dich. Du bist sowieso so zu blöd dazu. Mhm. Ich sag dir, wie es geht und so wird das gemacht und basta. Mhm. Okay?
Herr Dr. Derbulowski, was sind denn jetzt nun die Qualitäten von guten Eltern und guten Vätern und Müttern?
Naja, wir sind ja hier auch bei einem christlichen Sender. Insofern kann man ja einfach mal sagen, es gibt ja ein Beispiel gerade im Christentum und das ist für uns Christen so besonders erfreulich. Wir haben ein Beispiel einer Mutter, die alles richtig gemacht hat. Das ist die heilige Maria, nicht? Die Mutter Maria. Die hat den Jesus als ein Geschenk oder als eine Leihgabe Gottes betrachtet, für die sie verantwortlich ist, ihm den Rahmen zu bieten, dass es gedeiht und sich entwickeln kann. Das heißt, sie hat es als ebenbürtig und würdig behandelt. Und das ist eigentlich die Maßgabe, die wir haben. Oder ist eine Maßgabe, die wir haben und ist etwas, wo wir vielleicht auch mal nachgucken können oder so sehen können, was kann man denn da eigentlich richtig machen? Und aus psychotherapeutischer Sicht kann man sagen, Eltern sind mal grundsätzlich, wenn die Kinder es überleben, schon mal sehr erfolgreich und machen schon vieles richtig. Das mal grundsätzlich zur Beruhigung. Und ich finde, wenn man sich einen Maßstab nimmt, der ist relativ einfach, der heißt, mein Kind ist ein Geschöpf Gottes, so wie ich. Es wird mit der gleichen Würde wie alle anderen Geschöpfe behandelt. Und es ist Kraft Amtes immer liebenswert. Und ich liebe es immer, egal was es tut. Das heißt, das Kind bekommt im Aufwachsen das Gefühl, geliebt bin ich immer. Aber was ich tue, ist nicht immer geliebt. Da kann es durchaus andere Dinge geben. Das wäre so eine Maßgabe, eine Maxime, nach der man sie vorgehen könnte. Ja, also zum Beispiel für die Übung oder den praktischen Umsatz, das ist ja für uns Menschen gar nicht so einfach, was ich vorhin gesagt habe, da als Kernsatz aus meinem neuen Buch, gib nie mehr, nie besser, nie öfter, als du ausdrücklich gebeten wirst. Wer sich daran hält, macht das schon recht gut. Und jetzt kommt Ihre Frage, einfach oder unmöglich? Eine gute Mutter oder guter Vater zu sein, ist einfach, aber keineswegs leicht. Und wenn man sagt, ist es möglich oder unmöglich, dann muss man sagen, da wir Menschen sind und damit mit Fehlern behaftet, können wir niemals perfekt sein. Das heißt, es ist in diesem Sinne unmöglich, aber wir können uns dem nähern. Und je mehr wir das einfach sehen, desto besser. Ich habe da auch so als Schlussspruch noch sowas rausgefunden, wobei ich vorher noch sagen möchte, es kommt eben auch darauf an, dass man sagt, das Vertrauen hat, dass man von Natur aus dazu so ausgestattet ist, dass man schon mal die wesentlichen Dinge eigentlich richtig macht, wenn man denn nicht sich zu viel von anderen belehren lässt, wie es zu sein hat. Und mein Spruch heißt gerade in der im Umgang mit Kindern, Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, nämlich so wie die Kinder sind, ihr Naturell, ihre Art mit dem Leben umzugehen. Und den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Nämlich zum Beispiel, dass ich nicht für die Kinder alles tun muss, dass ich mich zum Sklaven mache der Kinder oder zum Opfer der Kinder. Das kann ich ändern. Den Mut wünsche ich. Und schließlich heißt in dem Gedicht, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden, das ist von Reinhold Niebuhr und heißt Gleichmut. Das, meine ich, ist eine sehr gute Sache für den Umgang mit Kindern, wenn man dies in dieser Weise umsetzt.
Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski. Das war die Alltagswerkstatt. Eine gute Mutter sein, einfach oder unmöglich. Herr Dr. Derbolowski, Sie haben es eben schon angedeutet. Sie arbeiten an einem neuen Buch. Wie weit sind Sie damit?
Ja, schon fast fertig. Also das wird im nächsten Vierteljahr, denke ich, erscheinen.
Gibt es schon einen Titel, den ich mir notieren kann?
Heißt sinngemäß so, wieso bin ich so geworden, wie ich bin?
Gute Frage, warum bin ich so geworden?
Warum bin ich so, wie ich bin, ja.
Und auch wieder ein Ratgeberbuch,
nein,
aber ich glaube, das Wort mögen Sie nicht,
nein,
Ratgeber.
Es ist auch kein Ratgeber, sondern es ist ein Informationsbuch. Mhm. Ich informiere über diese Zusammenhänge, wie zum Beispiel Elternaufgaben, Kindaufgaben, mit der Vorstellung, dass die Menschen, die das lesen, ihr für sich Schlüsse daraus ziehen, dass sie sehen, aha, so kann es bei mir vielleicht gewesen sein oder nicht. Und ich möchte da aus dieser Erkenntnis für mich Lösungen selbstständig erarbeiten und selber entwickeln. Das heißt, den Ratgeber sollen sie sich selber geben. Es ist nur die Information.
Und genauso ein Informationsbuch ist Ihr Buch, das Sie zusammen mit Ihrem Vater geschrieben haben. Liebenswert bist du immer.
Jawohl.
Das ja auch schon allein der Titel viele Fragezeichen aufwirft. Dankeschön, dass Sie auch heute wieder unser Gast waren. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Der Hörerservice, liebe Zuhörer, hält Informationen für Sie bereit, wenn Sie in Kontakt treten möchten mit Herrn Dr. Derbolowski. Er gibt Einführungskurse in die Psychopädie, eine Methode, die er mit seinem Vater zusammen entwickelt hat, wieder einen 2-jährigen Ausbildungskurs oder wenn Sie auch in seine Privatpraxis kommen möchten, sich informieren möchten über die Bücher. Die Hörerservice-Telefonnummer, das ist die 08323, die 96755. 110. Natürlich ist diese Sendung aufgezeichnet und kann wie immer noch nachgehört werden. Da gibt es viele Möglichkeiten, vielleicht die CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Dazu die Telefonnummer 08323 96755120 oder ins Internet gehen, horeb.org, per Mausklick können Sie die CD bestellen oder als MP3-Download steht sie Ihnen auch zur Verfügung. Vielleicht haben Sie auch schon längst den Radio Horeb Podcast Lebenshilfe, Leben in Beziehung. Dort finden Sie die Alltagswerkstatt abonniert. Mein Name ist Sabine Böhler. Ich möchte mich von Ihnen verabschieden. Ja, und ich wünsche Ihnen Gleichmut.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 5 7615. Ich wiederhole, 7615515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.